Yes, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr heute Morgen gekommen seid, um mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern. HDH, geht's euch gut? Okay, alles klar, ich werde dran arbeiten. wie gesagt, schön, dass du da bist. Wenn du heute nicht da sein kannst, cool, dass du dir die MP3 nachhörst. Wir dienen einem tollen Gott und wir leben nur aus seiner Kraft. Das ist JC Lifestyle. Genau das wollen wir tun. Wir wollen aus Gottes Kraft heraus leben. Eine Sache, die mich als jungen Mann komplett, also damals, warum lachst du da, als jungen Mann total umgekrempelt hat und komplett für mein Leben geprägt hat, war eine Sache. Und zwar die Erfahrung, dass ein Mann mich bedingungslos liebt. Also keine Angst, Jesse, es ist kein Coming Out jetzt von der Bühne runter. Ich war 24 Jahre alt und Jesse und ich, wir waren gerade in die USA gezogen, in die Nähe von Boston, um dort für ein halbes Jahr zu leben, als wir meinen späteren Freund und Mentor David Midwood kennengelernt haben. Ich habe hier ein Foto für euch dabei. Ja, das bin ich. David hat bedingungslos und schonungslos JC Lifestyle gelebt. Ja, er hat, da gab es so diese eine zentrale Erfahrung, die ich mit David Midwood gemacht habe, die ich aus dieser Freundschaft, aus dieser Mentorbeziehung, die dann entstanden ist, rausgezogen habe. Und zwar die Tatsache, dass dieser große, schwere, gestandene Mann Mitte 50 einen Narren an mir gefressen hatte und all seine Liebe und Annahme und Ermutigung in mich reingeballert hat. Der hat mich ständig zum Essen eingeladen. Ich durfte House-Sitting machen in seinem großen Haus. Jess und ich lebten in der Zeit in einer umgebauten Garage. Und immer wieder hat er uns eingeladen, wenn er auf irgendeinem Trip war, bei ihm dieses große Haus zu sitten. Oder wir sind mal am Strandhaus gewesen von der Tochter. Dann gab es da noch so ein Haus in so ein Privatdorf. Da durften wir auch hin. Es war richtig cool. Und es hat mich umgehauen. Also diese Liebe, die David Midwood verschwenderisch über mich gegossen hat, wie so eine warme Dusche. Kennst du das, wenn du morgens kalt so aus dem Bett steigst und du gehst in die Dusche und du willst gar nicht mehr raus, weil es so schön warm ist? So war diese Erfahrung. Und es hat mein Leben für immer verändert. Diese Liebe, die ich da, diese Annahme, die ich da empfangen habe. Francis Chan ist einer unserer absoluten Lieblingsprediger und Autoren, der hat Folgendes gesagt. Gottes Definition dessen, was wirklich zählt, ist recht einfach. Er misst unser Leben daran, wie wir lieben. Also Liebe steht im Zentrum von JC Lifestyle. JC Lifestyle, wenn du heute zum ersten Mal da bist, wer ist JC? Jesus Christus. Okay, darum geht es uns. Wir wollen leben wie Jesus Christus, JC Lifestyle. Jesus hat es selber gesagt, im Mittelpunkt steht die Liebe. Er hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also liebe die Person, die neben dir sitzt und die Person, die auf dem übernächsten Stuhl sitzt und die Person, die auf dem dritten Stuhl von dir rechts und links sitzt, liebe diese Person wie dich selbst, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen. Und dann hat er noch gesagt, hey, nicht nur deine Nächsten sollst du lieben, sondern ganz besonders deine Feinde sollst du lieben. Also Liebe ist zentral für JC Lifestyle. Und die Frage ist, woher nehmen wir als Christen diese Liebe, zu der Christus uns auffordert? Also diese horizontale Liebe nach links und nach rechts in eure Sitzreihe. Wie bekommen wir diese Liebe horizontal von Mensch zu Mensch? Die Antwort ist, die horizontale Liebe, die David Midwood für mich hatte. Gut, ich bin ein cooler Typ, das heißt, es ist ihm relativ leicht gefallen, mich lieb zu haben. Aber das war schon mehr als einfach nur, hey, der ist cool. Sondern diese horizontale Liebe, die David Midwood für mich hatte, kam aus einer hingebungsvollen, vertikalen Liebe zu Jesus Christus. Das war die Wurzel der Liebe, die ich empfangen habe als warme Dusche. Man kann sich das vorstellen wie so einen Baum. Stell dir mal kurz einen Baum vor. Nächstenliebe und Feindesliebe sind wie Äste, die an einem Baum wachsen, der ganz fest verwurzelt ist in der Liebe für Jesus Christus, für den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ohne diese tiefen Wurzeln in der Liebe für den dreieinigen Gott, in dieser Liebe für Jesus, ohne diese Wurzeln können diese Äste der Nächstenliebe und der Feindesliebe nicht wachsen. JC Lifestyle ist nicht möglich ohne diese Liebe zu Gott. Deshalb hat Jesus auch, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, er wurde mal gefragt, hey, was ist das höchste und wichtigste und allergrößte Gebot, was wir befolgen sollen? Und da hat Jesus Folgendes gesagt. Er hat eigentlich das Alte Testament zitiert. Matthäus 22, 36, da sagt er Folgendes. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das höchste Gebot. Liebe Gott mit allem, was du hast. Jesus hätte andere Sachen sagen können, er hat sie aber nicht gesagt. Er hätte sagen können, lebe ein heiliges Leben. Lies täglich in der Tora oder für uns dann in der Bibel. Erzähle anderen Menschen von mir. Das ist das Wichtigste. Das hätte er sagen können. Er hat es aber nicht gesagt. Er hat gesagt, das Wichtigste, was die Menschen tun können, ist Gott zu lieben mit allem, was wir haben. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht, aber ich stelle mir manchmal die Frage, leben wir wirklich so, als hätten wir verstanden, was Jesus und die Bibel als das wichtigste und höchste Gebot bezeichnen? Leben wir so, dass wir sagen, hey, wir wollen das höchste Gebot befolgen, mit allem, was ich bin, möchte ich dieses Gebot in meinem Leben erfüllen. Mit allem, was ich bin, möchte ich dahin kommen, dass ich Gott liebe von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit meinem ganzen Verstand. Leben wir so? Oder leben wir eher so, täglich Bibel lesen, täglich beten, einmal in der Woche in der Kirche auftauchen, das ist ein gutes christliches Leben. Ich glaube, manchmal bearbeiten wir so unsere oberflächlichen Probleme. Wir gehen gar nicht so richtig tief. Das ist so, als würden wir auf eine Leiche so ein bisschen Schminke drauf schmieren, damit die nicht ganz so tot aussieht. Wir doktern so rum an unserer Sexualität. Wir doktern so rum an unserem Heiligkeitsprozess und schmieren Schminke auf unser Leben, dass es nach außen hin einigermaßen gut aussieht und innen drin versuchen wir es noch zusammenzuhalten. Aber ein Grab, eine Grabhöhle braucht nicht eine neue Farbe von außen angestrichen. Eine Grabhöhle braucht Auferstehungskraft. Wenn du diese Liebe für Gott, diese Liebe für Jesus möchtest und in deinem Leben nicht hast, dann brauchst du nicht ein bisschen oberflächliche Kosmetik, du brauchst Auferstehungskraft. Aber Gott sei Dank, Gott hat Auferstehungskraft im Überfluss. Ich möchte dich herausfordern heute Morgen. Versuch nicht irgendwie an deiner Außenwirkung Schminke drauf zu schmieren, sondern lass Gott ans Eingemachte ran und lass ihn an diese tiefen Themen rangehen und auf Auferstehungskraft hineinwirken. Lass dich heute Morgen zurückrufen von Gott in eine Liebesbeziehung, die alles übersteigt. Lass dich in eine Liebesbeziehung hineinrufen, die alles andere in den Schatten stellt. Wenn du heute Morgen da bist und für dich zum Beispiel, vielleicht suchst du noch einen tollen Partner. Wir haben hier viele attraktive Menschen in der Gemeinde. Wenn du aber dich so sehr damit befasst, dass nichts anderes mehr irgendwo in deinem Blickfeld zu sehen ist, dann fordere ich dich heraus, lass dich von Gott rufen in eine Beziehung, die deine Partnersuche in den Schatten stellt. Kein Ehepartner, keine sexuelle Erfüllung, nichts kann aufmessen, was wir erleben, wenn wir Gott von Herzen lieben und mit ihm eine enge Liebesbeziehung führen. Okay, wie sieht es ganz konkret aus? Ich habe heute Morgen eine Geschichte für euch dabei und diese Geschichte, die illustriert diese JC-Lifestyle-Liebe für Jesus, die wir brauchen, um JC-Lifestyle zu leben, ganz gut. Vielleicht, wenn ihr euch traut, macht mal die Augen zu und geht mal mit mir mit in das Lukas-Evangelium Kapitel 7. Schließ die Augen und stell dir vor, du hörst Vogelzwitschern, du bist auf der Straße. 2000 Jahre ist es her, in Jerusalem oder in einem kleinen Dorf in der Nähe von Jerusalem. Wir wissen nicht genau, wo das war. Stellt euch ein israelitisches Haus vor, aber nicht so eine Lehmhütte, sondern ein prachtvolles Haus von einem führenden Pharisäer. Dieser Pharisäer heißt Simon, der Pharisäer. Und dieses Haus ist prachtvoll und beeindruckend. Ihr kommt durch den Eingang und betretet den Innenhof des Hauses. Ihr seht einen Brunnen, ihr seht verschiedene Pflanzen, ihr hört Vögel zwitschern. Und von diesem Innenhof aus könnt ihr weiterblicken in eine schöne, prächtige Säulenhalle. Und in der Mitte dieser Säulenhalle steht ein großer, breiter, ungefähr 20 cm hoher Tisch. Und um diesen Tisch herum sind so Sitzkissen verteilt. Und auf dem Tisch seht ihr ganz viele verschiedene, tolle, leckere Nahrungsmittel. Also Jesse, du stellst dir jetzt was Veganes vor und der Patrick stellt sich jetzt ganz viel Fleisch vor, okay? Und bei solchen Festmählern, da kamen dann die Ehrengäste und die haben sich hingelegt zu dem Tisch. Das ist ein niedriger Tisch und die haben nicht auf dem Stuhl gesessen, die lagen auf diesen Sitzkissen, haben sich auf dem linken Arm abgestützt und mit der rechten Hand haben sie gegessen und die Füße haben sie nach hinten gestreckt. vom Tisch weg. So, du stehst in diesem Innenhof und da stehen, wie meistens bei solchen Festmählern, Schaulustige aus dem Dorf. Die sind zwar nicht eingeladen zum Essen, aber die kommen, um den Leuten beim Essen zuzugucken und zuzuhören, was diese weisen und wichtigen Menschen so zu sagen haben. Sie lauschen ihren Gesprächen. Die Festtafel, die füllt sich langsam und an dir, rechts an dir von hinten vorbei, siehst du einen, der setzt sich auch an diesen Tisch und du erkennst, hey, das ist Jesus. Er sitzt auch hier an dieser Festtafel. Könnt ihr die Augen wieder aufmachen? Lukas Kapitel 7, ich lese mal vor, die Verse 36 und folgende. Lukas 7, 36 und folgende. Ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Das ist Neue Genfer Übersetzung. In Luther steht einfach nur, sie war eine Sünderin. Als diese Frau erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Also da ist diese Frau und diese Frau, die hat einen recht schlechten Ruf. Die ist von der Gesellschaft ausgegrenzt. Höchstwahrscheinlich war sie eine Prostituierte. Und die hört, dass Jesus Christus kommt und sie schnappt sich so eine Flasche mit Öl. Das war so eine versiegelte Flasche, die hat man aufgebrochen, wenn man die öffnen wollte, und hat dann das Öl verwendet. Und sie nimmt diese Flasche und rennt los zum Haus von Simon, dem Pharisäer, um Jesus zu sehen. Und sie betritt diesen Innenhof, wo die anderen Menschen stehen und sieht dieses Festessen. Vers 38 geht es weiter. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie die Füße mit Öl. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese Story hörst, aber das ist ganz schön abgefahren und ganz schön komisch, was da passiert. Stell dir mal vor, da hinten geht jetzt die Tür auf, es kommt eine Frau reingelaufen, durch den Mittelgang hervor, läuft um die Bühne rum, läuft seitlich auf die Bühne hoch, setzt sich zu meinen Füßen, fängt an zu weinen, die Tränen fallen auf meine Schuhe drauf, sie öffnet ihre Haare, trocknet meine Schuhe mit ihren Haaren und kippt dann noch ganz teures Parfüm auf meine Füße. Stell dir die Situation mal vor. Total schräg und total irritierend. Keiner weiß, was er machen soll. Und ich predige halt einfach so weiter. Und ihr guckt halt mir ins Gesicht und nicht auf meine Füße, weil keiner weiß, was zu tun ist. Schräg. Vers 39. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person sie ist. Also Simon, der Pharisäer, ist empört. Der ist angeekelt. Er, ein großer, wichtiger, religiöser Mann, der sein Leben richtig schön toll in Ordnung lebt, nach den Geboten Gottes. Er hat ein großes Festmahl angerichtet und dann kommt diese unwürdige, diese schmutzige und diese ekelhafte Frau in sein Haus und stört dieses wichtige Essen und zieht diese Show ab. Er war angeekelt von der Frau. Und er denkt sich, wenn Jesus, dieser Möchtegern-Prophet, den ich hier mal auschecken wollte bei meinem Essen, wenn der wirklich ein Prophet wäre, wenn der wirklich der wäre, von dem alle sagen, dass er ist, dann würde er wissen, dass diese Frau eine Prostituierte ist und dann würde er dafür sorgen, dass sie ihn nicht hier so berührt, weil es macht ihn unrein. Rituell unrein. Vers 40 geht es weiter. Da wandte sich Jesus zu Simon und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Und Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Und jetzt ist Simon wirklich, jetzt hat er ein Problem. Meistens, wenn dieser Wortwechsel kommt, ich habe dir was zu sagen und der andere sagt, ja, sag mal, dann bedeutet es schlechte Neuigkeiten für den, der zuhört. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare und der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er, also der Geldverleiher, er sie ihnen. Also beiden verließ er die Schulden. Simon, was meinst du? Welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Und Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Und jetzt passiert was Geiles. Jetzt erlaubt sich Jesus einen kleinen Scherz mit Simon. Das nächste, was Jesus macht, er wendet sich weiter Simon zu und fragt, Simon, siehst du diese Frau da? Ist doch lustig. Simon, der Pharisäer, hat nichts anderes gesehen als diese Frau. Diese Frau, die da heult und Haare öffnet, was ein absoluter Skandal war in der damaligen Zeit, ihre Haare öffnet und die Füße von Jesus trocken reibt und dann mit diesem Salböl seine Füße einreibt und die Füße küsst. Siehst du diese Frau? Und Simon, ja, natürlich sehe ich das. Das ekelt mich an. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Es ist ganz interessant, dass offensichtlich diese Sünderin hier nicht ihre erste Begegnung mit Jesus hat, sondern dass mindestens die zweite Begegnung ist, die sie mit Jesus hatte. Schon zuvor hatte sie eine Bekehrungserfahrung mit Jesus offensichtlich, vielleicht eine Woche vorher oder einen Monat vorher. Und die Tränen und die Küsse und das Öl waren ihr extravaganter Liebesbeweis, ihr extravagantes Dankeschön an Jesus dafür, dass er ihre Sünden vergeben hat. Also in dieser Story begegnen wir neben Jesus zwei Personen. Zum ersten und zum einen begegnen wir Simon, dem Pharisäer, der Jesus mega respektlos behandelt. Also Simons Diener haben Jesus nicht die Füße gewaschen. Letzte Woche habt ihr das gehört von Marc, das war ganz normal. Man lief mit Sandalen oder barfuß, lief durch den ganzen Dreck und wenn man Haus betreten hat, hat man erstmal die Füße gewaschen, weil die echt schmutzig waren. Äquivalent zu dem Käsefußgeruch, den man heute hat, wenn man Sneakers trägt. Ja? Das war ganz normal, dass der Gast Fußwaschung erfahren hat, nicht Jesus. Sie bieten Jesus kein Öl an zum Einreiben der gewaschenen Hände und zum Stylen der Haare. Und Jesus wurde nicht mit dem üblichen Begrüßungskuss empfangen. Jesus war ein Außenseiter bei diesem Essen. Er war ein nerviger, unwillkommener Gast. Ihm wurde nicht der Respekt entgegengebracht, der grundsätzlich für jeden galt. Und dann haben wir eine zweite Person. Genau wie Jesus war auch sie eine Außenseiterin, ein ungebetener Gast. Die Ex-Sünderin, die ehemalige Sünderin. Nennen wir sie mal Maria, weil in anderen ähnlichen Geschichten in Johannes wird sie Maria genannt. Sie war eine Außenseiterin und ein ungebetener Gast in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Dorf. Und sie kommt dahin, sie sieht Jesus, den Mann, der sie freigesprochen hat von ihren Sünden, und sie sieht, wie die anderen Leute ihn dort behandeln, und sie fängt an zu weinen. Der einzige Mann, der ihr jemals wirklich zugehört hat, der einzige Mann, der ihr wirklich jemals Respekt gezeigt hat. Jesus, der ihr gesagt hat, hey, Gott liebt dich und Gott vergibt dir deine Sünden. Jesus, der ihr Leben radikal verändert hat durch die Liebe und Gnade, die sie erfahren hat durch ihn. Jesus, dessen Liebe diese Frau freigemacht hat. Sie sieht, wie die Menschen mit diesem Jesus, den sie erkannt hat als den Retter, umgehen und sie fängt an zu weinen. Und sie erweist Jesus die Ehre, die ihm verwehrt wurde durch seinen Gastgeber. Und sie nimmt die Tränen und wäscht seine Füße damit und trocknet seine Füße ab mit ihren Haaren. Ich finde, es ist eine außergewöhnliche Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das bewegt mich, wenn ich diese Geschichte lese. Da, wo Menschen erkennen, wie Christus wirklich ist, da entsteht Dankbarkeit und Liebe für Christus und wahre Anbetung. Da, wo Jesus erkannt wird als Gottes Sohn, als Retter der Welt, als derjenigen, der Freiheit und Frieden bringt, da entsteht Liebe für Jesus Wer von den beiden bist du heute Morgen? Bist du Simon der Pharisäer oder bist du Maria die Ex-Sünderin? Das ist die alles entscheidende Frage. Wo stehst du? Oder vielleicht stehst du irgendwo dazwischen. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen, so wie er es mit Simon gemacht hat, dem Pharisäer, auch dich und mich heute Morgen fragt, siehst du diese Frau? Siehst du diese Frau? Sie ist ein geniales Beispiel dafür, wie es aussieht, wenn jemand mich liebt. Lasst uns für die paar Minuten, die wir noch haben, diese Frau mal genauer anschauen und angucken, wie diese Liebe eigentlich aussieht, die diese Maria für ihren Jesus hat. Stell dir selbst die Frage, was kann ich heute Morgen lernen von dieser Maria? Wo ruft Jesus mich auf, mehr zu werden wie Maria und weniger zu sein wie Simon der Pharisäer? Das Erste, was wir sehen können in der Story ist, Liebe für Jesus ist mutige Liebe. Also Maria, diese Ex-Sünderin, die war von allen verachtet. Jeder hat die gehasst. Keiner hat ihr irgendwie Wert zugesprochen. Und ihr Aussehen in der Geschichte ist übrigens auch alles andere als schmeichelhaft und vorteilhaft. Stellt euch das mal vor. Ja, die sitzt da zu den Füßen Jesu, total verheult, die Augen aufgequollen von Tränen, die Nase tropft. Ihre Haare sind nass von den Tränen und staubig von den Füßen von Jesus. Und da klebt Öl in den Haaren, alle Frauen. Stellt euch das mal vor. Ölige Haare in der Öffentlichkeit. Die Nase ist wahrscheinlich angeschwollen und rot, so stelle ich mir das zumindest vor. Und jeder in diesem Raum, die Ehrengäste und die Schaulustigen, schauen nur auf eine Sache, und zwar auf diese Maria. Eine krasse Situation. Aber was interessant ist, Maria läuft nicht mehr weg. Sie ist vielleicht ihr ganzes Leben weggelaufen. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang geschämt. Sie hat ihr ganzes Leben mit der Schuld zu tun gehabt, den ihr Lifestyle auf sie geladen hat, aber sie läuft nicht mehr weg. Sie ist nicht mehr davon abhängig, was die anderen Leute von ihr denken. Durch Jesus weiß sie, wer sie wirklich ist. Sie ist eine Sünderin, der vergeben wurde. Sie ist ein kaputter Mensch, dem auf einmal Wert zugesprochen wurde. Maria sitzt zu Füßen Jesu und hat nur noch Augen für Jesus. Ihre Vergangenheit hat keine Macht mehr über sie. Ihre Sünden, die sie in der Vergangenheit getan hat, haben keine Macht mehr über sie. Sie ist freigesprochen, sie hat Vergebung empfangen, aus Gnade allein, ohne dass sie irgendwas dazu beitragen konnte. Maria hat die Freiheit und das Leben gefunden. Alles, was sie gefesselt hat, fällt von ihr ab und sie hat nur noch Augen für Jesus. Und ihr ist egal, was die anderen sagen. Die Liebe von Maria ist eine mutige Liebe. Sie gehört jetzt zu Jesus und nichts mehr ist, wie es mal war. Wenn du erkennst, wer du bist, nämlich ein sündiger Mensch, der ohne Jesus und so ohne die Gnade Gottes verloren ist, und wenn du erkennst, wer Jesus ist, nämlich Gottes Sohn, zur Welt gekommen, um Sünder zu retten, als freies Geschenk, wenn du diese zwei Dinge erkennst, dann ändert sich alles in deinem Leben. Du musst nicht mehr länger unter der Sündenlast leben. Du musst dich nicht länger schämen. Du bist frei auf einmal. Du bist kein Feind Gottes mehr, sondern du bist jetzt ein angenommenes, geliebtes Adoptivkind Gottes. Ohne dass du irgendwann mal ein Adoptionsformular ausgefüllt hast, hat Gott dich angenommen als sein Kind. Das haben wir vorhin gesungen. Die Bibel nennt es wiedergeboren werden. Hat nichts mit Hinduismus zu tun, hat nichts mit früheren Leben als Kleopatra zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass Menschen, die geistlich tot sind, auf einmal lebendig werden durch die Gnade Gottes und durch den Glauben, den sie empfangen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass die Gnade und die Liebe Gottes dich rettet. Wenn dir das bewusst ist, was macht das mit dir? Wenn ich darüber nachdenke, jeden Morgen, dass Jesus mich freigesprochen hat, dass er ans Kreuz gegangen ist dafür, dass ich frei leben kann, frei von der Last der Sünde, dann haut mich das regelmäßig um und ich hoffe, es haut dich auch um. Und wenn es dich nicht umhaut, dann hoffe ich, dass dich heute Morgen hier was anspricht und du sagst, ich möchte das auch leben, ich möchte das auch erfahren, ich möchte es auch spüren. Lasst uns mutig lieben, wie Maria geliebt hat. Was können wir noch in der Geschichte sehen? Wir sehen hautnahe Liebe. Also Simon der Pharisäer war so ein kühler Typ, der war distanziert. Der hat sich Jesus so von der Ferne über die Entfernung des Tisches angeguckt und hat abgewägt, was er von ihm halten soll. Der war distanziert, er war skeptisch, er war total unemotional. Die einzige Emotion, die er empfunden hat, war Ekel vor dieser Frau und Verachtung für Jesus, der diese Frau an sich ranlässt. Aber Maria hat was anderes getan. Sie hat Jesus berührt. Hat seine Nähe gesucht. Wie ist es mit dir heute Morgen? Bist du heute Morgen da, um Jesus zu berühren? Bist du heute Morgen da, um mit ihm ganz nah zu sein? Oder ist es für dich eigentlich einfach nur, ja gut, sonntags geht man in den Gottesdienst, weil das ist halt so, als Christ macht man das. Suchst du wirklich seine Nähe in deinem Alltag? Oder reicht es dir, wenn du schaffst, dreimal die Woche vielleicht einmal die Bibel aufzuschlagen? Bist du Jesus distanziert oder bist du nah dran? Liebst du hautnah? Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam uns auf den Weg zu machen, näher an Jesus ranzukommen, ihn hautnah zu lieben. Weil das ist der eine entscheidende Unterschied zwischen dir als Jesus-Nachfolger, als adoptiertes Kind Gottes, als Christ und den Leuten, die einfach nur auf einem religiösen Trip sind. Die Liebesbeziehung zwischen dir und Jesus, das ist der alles entscheidende Unterschied. Ob du einfach nur dreimal am Tag dich hinkniest und in irgendeine Richtung betest oder ob du wirklich gerettet bist durch das Blut des Lammes. Wow, jetzt habe ich mal ein paar altmodische Wörter rausgepackt. Sorry, geh gleich wieder zurück auf Neusprech. Marias Liebe ist eine offensichtliche Liebe. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Dass Maria in Jesus verliebt war, war sehr, sehr offensichtlich. Stell dir das vor, Maria sitzt laut weinend zu Füßen Jesu. Sie küsst seine Füße. Keiner, der dort war, hat es irgendwie übersehen. Keiner, der dort war, hat irgendwie um diese Tatsache herum navigieren können, dass Maria verliebt ist in Jesus. Und vielleicht war da ein Blinder, ja, und ein Tauber. Der hat es aber trotzdem mitgekriegt, weil Maria hatte Parfum dabei, hat es aufgebrochen, hat es ausgekippt, die ganze Flasche teures Parfum. Und jeder konnte das im Haus riechen. Der ganze Geruch hat sich verteilt im Haus. Und selbst wenn du blind und taub warst, hast du mitgekriegt, hier ist irgendwas, das kann ich riechen. Und das war die Liebe Marias für Jesus. Lasst uns Leute sein, deren Liebe für Jesus unmissverständlich und unübersehbar ist. Lasst uns nicht Jesus so lieben, dass eventuell jemand mit ganz, ganz sensiblem Gespür für Dinge herausfinden könnte, dass du eventuell ein gläubiger Mensch sein könntest und vielleicht sogar in Jesus Christus verliebt bist. Lasst uns Jesus offensichtlich lieben. Lasst uns Jesus lieben ohne angezogene Handbremse. Ich weiß, es ist nicht so einfach, wir sind Deutsche. Wir haben alles im Griff. Alles kontrolliert, einmal im Jahr im Fußballstadion ausrasten, Eskalation, vielleicht in die Disco gehen, ab und zu mal, da ist schön dunkel, da kann man auch ein bisschen rumzappeln. Aber ansonsten immer schön alles im Griff haben, alles schön kontrollieren, bloß nicht irgendwie negativ auffallen. Was soll mein Nachbar denken? Ich bin überzeugt davon, wenn wir anfangen, Jesus ohne angezogene Handbremse zu lieben, dann wird das einen mächtigen Einfluss haben auf die Leute um uns herum. Manche werden angeekelt sein wie Simon der Pharisäer. So what? Und manche Leute werden zu dir kommen und werden sagen, hey, krass, irgendwie bist du anders. Also gerade diese Woche haben wir es wieder ein paar Mal gehört in der Hausgruppe von der Person. Hey, ich komme zu euch, weil ihr irgendwie anders seid. Ihr habt was, das sehe ich bei niemandem sonst. Ja, das ist die Liebe für Jesus. Und die Liebe für Jesus ist viertens dankbare Liebe. Liebe für Jesus ist mutig, sie ist hautnah, sie ist offensichtlich und sie ist dankbar. Simon, der Pharisäer, hat nichts, wofür er Jesus dankbar sein könnte. Er ist nämlich einfach ein selbstgerechter Schnösel. Er ist ein selbstgerechter, selbstverliebter Sack. Der sitzt da, hat seine Liste voll abgecheckt. Ja, ich bin heilig, ich bin Jude, ich bin Mann, ich bin und so weiter. Der ist selbstgerecht. Der hat alles im Griff, so denkt er. Und Jesus hat ihm nichts zu bieten. Simon der Pharisäer ist nicht dankbar. Wenn wir auf Maria blicken, die hat eine ganz andere Einstellung zu sich und zu der Welt. Die weiß genau, ich habe es auf Deutsch gesagt, haltet euch kurz die Ohren zu, falls ihr das nicht ertragt, verkackt. Ich habe es verkackt. Mein Leben ist an die Wand gefahren. Alle hassen mich, keiner braucht mich, ich bin wertlos. Und Maria wendet sich an Jesus und erfährt die bedingungslose Liebe. Das macht dankbar. Simon der Pharisäer hat sich nicht mit Jesus verglichen, um dann eventuell Sünde zu erkennen und dann in der Folge Buße zu tun. Simon der Pharisäer hat sich mit der Sünderin verglichen und hat gesagt, okay, die ist definitiv schlechter als ich, bei mir ist alles in Ordnung. Das ist eine Krankheit, die auch Christen haben. Wir können jetzt auf Simon den Pharisäer herabblicken und sagen, hey, wenn ich mich mit Simon vergleiche, dann bin ich besser als, das hat er ja auch gemacht, das war jetzt eher schlecht in der Geschichte. Okay, wir versuchen also Simon, den Pharisäer, nicht mit Arroganz von oben herab zu betrachten, sondern fragen uns, hey, ticke ich als guter Christ genauso? Vergleiche ich mich mit Jesus, erkenne, wo mein Leben nicht in Ordnung ist und tue Buße? Oder suche ich mir ein paar Leute raus, vergleiche mich mit denen, erkenne, ich bin viel besser als die, deshalb ist alles okay. Wer bist du? Simon der Pharisäer oder Maria, die Ex-Sünderin? Der selbstgerechte Simon, der bekommt eine Sache. Und zwar einen ironischen Anschiss. Das ist alles, was er kriegt. Er bekommt von Jesus einen Spiegel vorgehalten. Du bist angeekelt von dieser Frau. Fang mal an, dich über dich und deine Selbstgerechtigkeit zu ekeln. Simon kriegt einen Anschiss. Maria bekommt alles. Sie bekommt ein neues Leben. Sie bekommt Liebe, sie bekommt Annahme, sie bekommt einen neuen Start mit Jesus. Sie bekommt aus einem kaputten Leben heraus eine intakte Beziehung mit Gott dem Vater. Mehr kannst du nicht bekommen. Wer möchtest du sein? Möchtest du Simon der Pharisäer sein oder Maria die Ex-Sünderin? In Vers 48 heißt es später, Maria, deine Sünden sind dir vergeben. In Klammer, Simon der Pharisäer, soll er seine Sünden behalten. Er wird sehen, wo er endet. Bist du als Christ noch dankbar und überrascht und begeistert von der Tatsache, dass du Vergebung der Sünden empfangen hast? Oder ist es mittlerweile für dich banale Realität? Oh, lass uns nicht immer über die Sündenvergebung predigen. Lass uns doch mal über... irgendwas Wichtiges. Vergebung der Sünden liegt in meiner Vergangenheit. Wie geht's jetzt weiter? Ich muss dich enttäuschen. Vergebung der Sünden liegt nicht nur in deiner Vergangenheit. Es ist immer noch relevant für heute. Du hast heute schon mehrfach gesündigt. Und es ist relevant für morgen, weil du morgen auch wieder sündigen wirst. Lasst uns dankbar Jesus lieben. Lasst uns immer wieder zurückblicken dorthin, was Jesus schon für uns getan hat. Und lasst uns dankbar zu seinen Füßen sitzen. Dankbar für die Vergebung der Sünden. Also, ich mache mal einen Sack zu. JC Lifestyle, ohne diese extravagante, diese mutige, diese hautnahe, offensichtliche, dankbare Liebe für Jesus ist gar kein JC Lifestyle. Es gibt keinen JC Lifestyle. Es gibt kein Leben als Christ ohne diese Liebe für Jesus. Wenn du als Christ lebst, aber diese Liebe für Gott, diese Liebe für Jesus nicht empfindest, dann lebst du einfach nur leere, religiöse Hülse, ohne irgendwie Leben drin. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam danach streben, als Einzelne, aber auch als Gemeinde dafür bekannt zu werden dafür. Nicht, dass wir die beste Lichtshow haben, falls der Lichttechniker da ist, oder dass wir den besten Sound haben, wenn alles gut läuft, oder dass wir die tollsten Predigten haben oder sonst irgendwas, sondern lasst uns danach streben, dafür bekannt zu sein, dass wir Leute sind, die Jesus Christus auf eine extravagante, außergewöhnliche, mutige, offensichtliche, abgefahrene Art und Weise lieben. Ich glaube, dass solche verliebten Ex-Sünder, so eine Jesus-verliebte Gemeinde, das Gesicht Mannheims und das Gesicht der Rhein-Neckar-Region nachhaltig verändern wird. David Midwood, der war bis zu seinem Tod vor 4 Jahren Jesus verliebt. Ex-Sünder. Er hat JC-Lifestyle, Jesus Christus-Lebensstil gelebt. Bis zum Schluss. Und er hat mein Leben radikal verändert. Extravagante Liebe für Jesus produziert extravagante Liebe für die Menschen um uns herum. Das war wahr in David Midwoods Leben. Und es ist genauso wahr in deinem Leben. Das Maß, in dem du verliebt in Jesus bist, kannst du die Menschen um dich herum lieben. Wäre es nicht genial, wenn du dieser David Midwood für jemanden wärst in deinem Umfeld? Wäre es nicht cool, wenn du irgendwann mal tot bist, sorry, du wirst irgendwann sterben, wenn du mal tot bist, dass irgendjemand erzählen wird, hey, diese Person ist schon lange nicht mehr da, aber ihr Erbe lebt in mir weiter. Die Liebe, die sie für Jesus Christus empfunden hat, hat sich in Liebe für mich ausgewirkt und es hat mein Leben verändert. Zu welchen Menschen hat Gott dich gerufen? Für welche Menschen sollst du David Midwood sein? Du brauchst keine lila Socken, obwohl es hilft. Du brauchst einfach nur Liebe für Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich bete noch mit euch. Und nimm diese Zeit, um zu reflektieren. Hey, Jesus, was möchtest du mir heute Morgen sagen? Jesus hat jeden Einzelnen von uns heute schon mit dem einen oder anderen Zaunfall zugewinkt. Oder wie man es heutzutage sagt, zugewunken. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Zaunfall nicht einfach nur an dir vorbeigehen zu lassen.
Ich möchte dich einladen, wenn du Bibel liest, es geht nicht nur darum, gewisse Kapitel abzureißen am Tag. Jeder von uns kann wirklich selber eintauchen. Nimm dir eine Geschichte aus einem der Evangelien und tauch ein. Überleg dir, wie war das? Wie sah das aus? Wie hat sich's angefühlt? Was habe ich gehört? Sei ein richtiger Zuschauer und nicht nur jemand, der das einfach mal wissenstechnisch durchliest. Da steckt so viel mehr drin. Das kannst du auch. Danke, Schatz. Da müssen wir nicht nur Annelie zuhören, sondern Gott möchte, dass du selbst wirklich den Reichtum seiner Fülle in seinem Wort erkennst. Und vielleicht bist du heute hier und denkst, ach, ich habe so viel Alltag in meinem Leben und ich weiß gar nicht, wie kann ich denn diese Liebe zu Jesus überhaupt vielleicht ein bisschen anfeuern in meinem Leben? Wie kann ich da mehr Liebe bekommen? Wie mache ich das? Und ich möchte einfach ein paar kleine Impulse noch mitgeben. Jetzt vielleicht in die nächste Woche, wo du sagst, ja, das kann ich mal versuchen. Impulse, um die Liebe zu Christus in deinem Leben noch mehr anzufeuern. Eine Möglichkeit, funktioniert in meinem Leben ganz gut, ist, vielleicht gibt es den einen oder anderen Film, der gar nicht unbedingt ein tiefchristlicher Film sein muss, aber der dazu anregt, einfach Gott zu finden. Ein Film für mich ist Planet Erde. Ich bin so begeistert, wenn ich Naturaufnahmen sehe, wie groß Gott ist. Oder vielleicht, wenn du mehr so ein bisschen mehr auf der künstlerischen Ebene bist, Tree of Life oder Himmel über Berlin, dann bist du schon bei den Intellektuellen. Aber lass dich herausfordern. Und wenn du mehr in der kindlichen Ecke bist, Der Prinz von Ägypten, macht irre viel Spaß. Habe ich damals 12 Mal gesehen oder so, fand der nur cool. Ja, Gott kann durch viele Dinge zu uns sprechen. Hab deine Sensoren offen. Sag, Jesus, was willst du heute zu mir sagen? Er spricht auf viele Art und Weisen. Vielleicht ist es ein Hörbuch. Wir hören gerade als Familie den frommen Chaoten im Auto. Ja, Kleinigkeit, aber da sind immer wieder kleine Impulse, einfach Gedanken, die wir dann mitnehmen und weiter bewegen. Oder eine Biografie von jemandem. Bei mir ist es Bonhoeffer, bei euch kann es jemand anders sein, wo ihr einfach immer wieder neu seht, boah, was hat die mit Jesus erlebt? Und ihr dann ein Stück mehr von Jesus seht. Redet in der Hausgruppe, und zwar nicht nur über eure Fehler und was ihr alles nicht hinbekommen habt, sondern redet darüber, was Jesus in eurem Leben getan hat. Es tut so gut, von anderen zu hören, was Jesus in ihrem Leben gewirkt hat. Und es ermutigt, zu glauben, dass Jesus auch dir begegnet. Und auf einmal siehst du, dass Jesus schon die ganze Zeit in deinem Leben da war. Und dann hast du was zu erzählen in der Hausgruppe. Was Jesus in deinem Leben tut. Das Wichtigste. Gott will, dass du ihn liebst. Gott will, dass deine Liebe größer wird. Und Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben, der in dir wohnt. Und der dich befähigt, Jesus immer mehr zu lieben. Du kannst es. Damit möchte ich euch jetzt losschicken, sozusagen, in diesen Sonntag.